ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 8 Uhr.
Caroline Edtstadler verlässt die Spitzenpolitik. Neue Tories-Chefin Badenoch kündigt scharfen Rechtskurs an. Im Nachrichtenstudio Eva Liebendrett. Europa- und Verfassungsministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP zieht sich aus der Spitzenpolitik zurück. Ein Bericht der Kronenzeitung wird gegenüber dem ORF am Abend bestätigt. Daniel Theisel.
Bis es eine neue Regierung gibt, bleibt Caroline Edtstadler noch Ministerin. Dann ist aber Schluss. Ein Sprecher bestätigt uns, die 43-jährige Juristin werde dann in ihre Heimat Salzburg zurückkehren und dort eine Anwaltskanzlei aufbauen. Als einfache Nationalratsabgeordnete werde sie aber weitermachen. Gegenüber der Kronenzeitung sagt Edtstadler, sie sehe ihr starkes Nationalratswahlergebnis in Salzburg als Auftrag, die Interessen Salzburgs auch weiterhin im Nationalrat zu vertreten. Caroline Edtstadler kam 2017 unter Sebastian Kurz in die Bundesregierung. Sie war unter anderem Staatssekretärin im Innenministerium, Kanzleramtsministerin und ist aktuell EU- und Verfassungsministerin.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterzieht sich einer Rückenoperation. Wie die Präsidentschaftskanzlei mitteilt, hat Van der Bellen seit Jahresbeginn mit Bandscheibenproblemen zu kämpfen. Zuletzt haben sie sich verschlechtert. Während Behandlung und Erholungsphase wird er von Bundeskanzler Nehammer vertreten. In Großbritannien haben die Konservativen die ehemalige Wirtschaftsministerin Cammy Badenoch zur neuen Parteichefin gekürt. Badenoch übernimmt den Posten von Ex-Regierungschef Rishi Sunak, der nach der historischen Wahlniederlage der Tories im Sommer seinen Rücktritt erklärt hatte. Badenoch kündigt einen harten Rechtskurs an. Aus London, Sophie Ruppertz.
Cammy Badenoch will zurück zu konservativen Grundwerten. Mit dieser Botschaft konnte sie die Parteibasis überzeugen. Wir müssen die Labour-Regierung zur Rechenschaft ziehen und uns auf die nächsten Wahlen vorbereiten. Die 44-Jährige setzt auf eine ungezügelte Marktwirtschaft, niedrige Steuern. Ihr Vorgänger und Ex-Premier Rishi Sunak gratuliert. Badenoch werde eine fantastische Parteichefin sein. Auch ihr oberster politischer Rivale, Premier Starmer, spricht von einem stolzen Moment für das Land. Erstmals sei eine schwarze Frau an einer Parteispitze in Westminster. Labour-Abgeordnete Ellie Reeves kritisiert, dass Badenoch für das Chaos der Tories mitverantwortlich war. Mit dem Rechtsruck hoffen die Tories auf eine Neuausrichtung der Partei. Vorerst auf der Oppositionsbank.
In Greven in Kärnten ist es am Abend zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein alkoholisierter Lkw-Fahrer hat einen Fußgänger überfahren. Der 59-jährige Mann erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. ÖFP-Präsident Klaus Mittendorfer will den bis 2026 laufenden Vertrag mit Teamchef Ralf Rangnick vorzeitig verlängern. Das bestätigt Mittendorfer jetzt in einem ORF-Exklusivinterview. Veronika Kratochwil.
Und nächste Woche, da finden bereits Gespräche statt. Seit Mai 2022 ist Ralf Rangnick ja Teamchef und der ÖFB, der arbeitet jetzt an einer Fortsetzung dieser Erfolgsstory.
Wir werden ausloten, jetzt kommende Woche, welche Vorstellungen der Teamchef hat und die wird er uns zeitgerecht kundtun.
Das Ziel, Rangnick soll schon jetzt über die WM 2026 hinaus an den ÖFB gebunden werden.
Er hat zum Ausdruck gebracht, dass er sich das in Ruhe überlegt und bin aber sehr zuversichtlich, dass es ihm auch Freude bereiten wird, weiter für den ÖFB auch noch der Weltmeisterschaft 26 da zu sein.
Zuletzt ist ja durchaus auch von Differenzen zwischen Rangnick und dem ÖFB die Rede gewesen.
Das ist ja natürlich in der Vielfalt des Fußballs immer so, dass es dann irgendwelche Zwischenrufe gibt und die zu einer gewissen Irritation führen. Aber Faktum ist, dass wir ein sehr gutes Miteinander haben.
Absegnen muss die Vertragsverlängerung durch die Strukturreform die neu zu installierende Geschäftsführung.
Und das waren die Nachrichten mit Eva Liebendrett. Das Wetter.
Nach der schwachen Front von gestern stellt sich jetzt schon wieder ruhiges Herbstwetter mit Nebel und Sonne ein und das für längere Zeit. In Wien derzeit heiter und 0 bis 5 Grad, Eisenstadt und St. Pölten heiter 3, Linz heiter 4, Salzburg Hochnebel 8, Innsbruck Hochnebel 7, Bregenz Hochnebel 9 und Graz und Klagenfurt Hochnebel 8 Grad. Vom nördlichen Innviertel über weite Teile Niederösterreichs und Wien bis ins Nord- und Mittelburgenland sowie auf vielen Bergen scheint heute oft die Sonne und es ziehen nur ein paar dünne Wolkenfelder durch. Sonst aber gibt es zunächst einiges an Nebel oder Hochnebel, der nach Süden hin teilweise auf über 1500 Meter hinaufreicht. Und in Kärnten und der Steiermark kann die Hochnebel streckenweise auch sehr zäh sein, ebenso vereinzelt am Alpennordrand. Größtenteils löst er sich im Laufe des Tages aber langsam auf und es wird sonnig. Höchstwerte meist 7 bis 13 Grad, im Bergland stellenweise bis zu 17 und in 2000 Meter zum Mittag von Ost nach West 6 bis 12 Grad. Morgen dann viel Sonne, nur vereinzelt länger nebelig. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
Und damit Achtung, 8:05 zu den Radio Salzburg Verkehrsinformationen. Ich habe gute Nachrichten, wenn Sie gerade mit dem Auto auf den Straßen in Stadt und Land unterwegs sind. Es sind uns aktuell keine Störungen gemeldet worden. Wir von Radio Salzburg wünschen gute Fahrt.
Radio Salzburg. Das Radio Salzburg Café mit Gabi Kerschbaumer.
Die USA wählen übermorgen einen neuen Präsidenten. Das beschäftigt nicht nur Amerika, sondern die ganze Welt. Bei mir zu Gast ist heute ein Mann, der viele Jahre lang in den USA gelebt und gearbeitet hat. Er war österreichischer Botschafter in Washington. Seit 2 Jahren leitet er das Global Seminar im Schloss Leopoldskron. Er ist gebürtiger Salzburger. Martin Weiß ist heute bei mir. Was man wissen muss, um Amerika zu verstehen, warum der Job des US-Präsidenten mit keinem anderen Staatsoberhaupt der Welt zu vergleichen ist und wie aus einem Diplomaten ein Schlossherr wurde. Darüber reden wir heute. Schönen guten Morgen. Mein heutiger Gast im Radio Salzburg Café war Botschafter in Israel, in Zypern und in den USA. Er hat viele Jahre im diplomatischen Dienst gearbeitet. Er kennt die amerikanische Seele. Als Chef des Global Seminars verbringt er nach wie vor viel Zeit in Amerika. Er ist gebürtiger Salzburger und lebt auch seit 2 Jahren wieder hier. Martin Weiß, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben viele Jahre in Amerika gelebt, gearbeitet, dort studiert. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie momentan den Wahlkampf?
Ja, also ich habe insgesamt, glaube ich, 17 Jahre in den USA gelebt. Also es war schon eine lange Zeit, Ostküste und Westküste. Ja, ich verfolge es einerseits mit großer Spannung, weil so ein Wahltag in den USA, den verfolgt die ganze Welt, weil das hat für uns alle Auswirkungen. Habe auch viele Freunde noch in den USA, also auch mit persönlichem Interesse. Und andererseits muss ich sagen, mit ein bisschen Sorge auch, weil man spürt diese tiefe Spaltung in den USA und es gibt einige mögliche Ergebnisse, die dann wirklich, glaube ich, für die USA ganz, ganz schwierige Zeiten bringen würden. Und das wäre schlecht für die USA und dann auch schlecht für uns.
Was muss man denn über Amerika wissen, um verstehen zu können, dass ein Präsident Donald Trump nochmal möglich wäre?
Ja, das hat, glaube ich, ein bisschen mit dieser Spaltung des Landes zu tun. Also manche sagen, we are a 50-50 country. Also so die Hälfte unterstützt die Demokraten, die andere Hälfte unterstützt die Republikaner. Und wenn man auf der Seite der Republikaner steht, dann sind jetzt nicht alle hundertprozentige Donald Trump-Fans. Aber die wollen die Demokraten nicht und die sagen, okay, der Donald, der sagt zwar manchmal Blödsinn, aber insgesamt steht er für meine Werte. Niedrige Steuern, Kontrolle der Migration. Also der hält schon, was für mich auch wichtig ist. Bei den anderen Sachen mache ich teilweise ein bisschen die Augen zu. Aber für die Amerikaner, glaube ich, schaut ein Donald Trump oder für viele Amerikaner schaut ein Donald Trump nicht so gefährlich aus wie für viele Europäer.
Jetzt gibt's die Demokraten und die Republikaner. Kann man das vergleichen mit hierzulande mehr rechts und mehr links von der Mitte?
Ja, einerseits kann man es vergleichen, das schon. Andererseits ist ein gemäßigter Demokrat, steht einem konservativen Österreicher viel näher als ein harter Republikaner, der ist viel weiter rechts angesiedelt. Also so ganz passen diese Parteifreundschaften nicht. So in der internationalen Parteiorganisationen würde die ÖVP immer mit den Republikanern andocken und die SPÖ bei den Demokraten. Wenn man sich aber die Werte anschaut, dann ist das schon auch um einiges verschoben in den USA.
Jetzt hätten die Republikaner wahrscheinlich ja auch noch andere Kandidaten gehabt. Warum hat sich da die Partei wieder auf Donald Trump festgesetzt? Welche Rolle spielt da das Geld?
Naja, ich glaube nicht so sehr das Geld, sondern das ist halt der Prozess der parteiinternen Vorwahlen. Ich glaube, dass viele Republikaner, also wenn man so sagen will, republikanisches Establishment, die wären durchaus bereit gewesen zu sagen, schließen wir das Kapitel Donald Trump und machen wir mit einem anderen Kandidaten weiter. Ja, das mag strategisch auch vielleicht gut sein, aber da muss man erstmal durch die Vorwahlen kommen. Und bei den Vorwahlen hat sich gezeigt, dass keiner der Kandidaten auch nur den Ansatz einer Chance hatte gegen Donald Trump. Donald Trump hat einen ganz eingeschworenen Fankreis in der Basis und die tragen ihn durch die Vorwahlen. Und es war dann eine Zeit lang bis zum Rückzug Joe Bidens, war es dann den Wahlkampf, den keiner wollte. Die beiden alten Männer treten nochmal gegeneinander an, nur bei Joe Biden hat es dann halt nicht ganz gereicht.
Just to cover it.
Das ist das Radio Salzburg Café. Bei mir zu Gast ist heute Martin Weiß. Sie haben vorher schon angedeutet, dass Donald Trump in den USA wahrscheinlich ein wenig anders wahrgenommen wird als vom Rest der Welt. Woran liegt das?
Naja, man ist natürlich den eigenen Kandidaten im eigenen Land schon noch einmal viel näher. Von außen, wir schauen da aus einer großen Distanz auf einen Kandidaten und es wird dann immer notwendigerweise ein bisschen auch ein Zerrbild. Und für viele Amerikaner ist Donald Trump durchaus eine Katastrophe. Die sagen, furchtbar, das darf nicht passieren. Aber eben für die Hälfte rund der Amerikaner, die sehen einen Kandidaten, der natürlich übertreibt und der dick aufträgt und so, aber die machen dann für sich selbst Abstriche und sagen, naja, man soll jetzt nicht alles, was er sagt, auf die Goldwaage legen, aber die Richtung stimmt. Es war unter ihm die Wirtschaft besser, die Steuern waren niedriger, die Inflation war klein und, und. Also so kann man sich den Kandidaten dann durchaus sich selbst erklären. Und für uns bleibt aus dem europäischen Blick zum Beispiel übrig, die NATO könnte in Gefahr geraten. Also die Sicherheitsgarantie der USA könnte nicht mehr halten. Für die Amerikaner überhaupt kein Thema. Es geht den Amerikaner gar nichts an. Für uns ein Riesenthema. Also es sind auch einfach, die Motivationslage ist eine andere.
Wenn man den Wahlkampf ein wenig verfolgt hat, hat man ja auch bemerkt, immer dann, wenn Donald Trump in ein größeres Fettnäpfchen gestiegen ist, sind sofort andere Republikaner ihm beiseite gesprungen und haben quasi seine Aussagen wieder relativiert. Funktioniert dieses Muster einfach auch in Amerika besser als bei uns? Weil bei uns bleiben dann trotzdem seine Aussagen hängen, wie zum Beispiel die, dass Migranten Hunde und Katzen fressen. Das ist sogar viral gegangen.
Ja, also Donald Trump ist schon ein ganz spezieller Kandidat, ganz spezieller Politiker in dem Sinn, dass er kann Dinge sagen, die hätten jedem anderen Politiker das Genick gebrochen. Also wenn man sich über Behinderte lustig macht oder Kriegshelden wie den John McCain so als eigentlich Verlierer darstellt und. Also da gibt's jetzt eine lange Reihe von Zitaten, wo sie sagen, jedes einzelne dieser Zitate würde die politische Karriere eines normalen Politikers beenden. Donald Trump ist kein normaler Politiker. Er ist ein Medienstar, er ist ein Billionär, er hat für sich so eigene Gesetze geschaffen, so ein bisschen nach dem Spruch, ist der Ruf einmal ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert und das nützt er zu seinem Vorteil. Und dann genau macht er genau, was Sie gesagt haben, dann überzieht er manchmal massiv, das bringt ihm riesige Aufmerksamkeit, bringt Dinge dann auch viral ins Rutschen. Und dann können ja irgendwelche anderen Normalpolitiker das dann wieder schönreden. Aber er hat für sich sozusagen das gewonnen, weil die Aufmerksamkeit ist immer bei ihm.
Welche Rolle spielen denn die Medien in diesem Wahlkampf in den USA? Da gibt's ja einige, die sind in Hand von Milliardären. Da hat wahrscheinlich dann schon wiederum das Geld auch einen Einfluss.
Naja, also zuletzt zum Beispiel gesehen bei der Washington Post. Also es gibt in den USA diese gute Tradition, dass große Zeitungen, Medien am Ende kurz vor der Wahl sich aussprechen für einen Kandidaten und dann in einem Kommentar begründen und sagen, also wir haben uns das alles angeschaut, der Kandidat X ist für uns aus diesen Gründen einfach der Bessere. Die Washington Post hat das heuer nicht gemacht, ganz überraschend nicht gemacht. Und sehr offenbar stand dahinter der Eigentümer der Washington Post, der Mr. Bezos, der Eigentümer auch von Amazon, der offenbar Wirtschaftsinteressen hat. Er will ja auch Satelliten in den Weltraum befördern und. Und hat offenbar die Order ausgegeben, seinem Editorial Board, bitte unterstützt nicht die Kamala Harris. Das war dann schon sehr überraschend für die USA, hat auch dazu geführt, dass viele tausende Abonnenten der Washington Post ihr Abo gekündigt haben. Also da hat man schon gesehen, aha, da wirkt jetzt wirklich so Politik, Geld, Medien sehr eng verknüpft. Insgesamt sind die Medien in den USA, das ist manchmal ein Vorwurf, manchmal eine Feststellung, sicher Mitte links eher angesiedelt, also Washington Post, New York Times, die meisten großen Fernsehstationen.
Also die würden dann eher die Demokraten unterstützen?
Eher die Demokraten unterstützen oder freundlicher über sie berichten, also was immer da dann die Vorwürfe sind. Aber was, glaube ich, auch ein Problem der USA ist, es gibt sehr diese Meinungssilos. Es gibt eben das nicht, was es in Österreich gibt, einen ORF, der halt sehr breit die Bevölkerung mit professionellem Journalismus informiert. Und da in den USA gibt's Leute, die sagen, ich bin ein Riesenfan von Donald Trump und ganz ehrlich, ich schaue mir nur Fox News an. Ich will diesen ganzen linken Blödsinn gar nicht hören. Und dann hat man halt seinen Meinungssilo, man folgt einem Sender, man hat auf Twitter oder X halt ein paar Leute, denen man folgt und kriegt dann immer nur die gleiche Meinung wieder eingespielt und muss nie seine eigene Meinung hinterfragen. Und das wird natürlich dann auch problematisch.
That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die.
Ein wichtiger Unterstützer von Donald Trump ist ja auch Milliardär Elon Musk, der Twitter aufgekauft hat, das mittlerweile X heißt oder X. Auch eine kuriose Figur, sage ich jetzt einmal aus europäischer Sicht. Vor ein paar Jahren hat man ihn in erster Linie als Tesla-Begründer, also als Vorreiter der E-Mobilität gekannt. Mittlerweile macht er ganz andere Sachen. Wie sehen Sie ihn in Zusammenhang auch mit der US-Wahl?
Naja, also der Elon Musk ist einerseits dem Donald Trump nicht ganz unähnlich, weil er halt ein unglaublicher Selbstdarsteller ist. Und das ist ungewöhnlich, weil es gibt viele Milliardäre in den USA. Der ehemalige Bürgermeister von New York, Bloomberg, ist jetzt nicht ganz so reich wie Elon Musk, aber ich meine, echt 80 Milliarden Dollar sollten ja auch reichen. Aber hören Sie je ein Wort von dem Herrn Bloomberg, wie er jetzt irgendwie die Politik sieht? Also die meisten dieser Milliardäre agieren in ihren Wirtschaftsbereichen, sind dort erfolgreich und machen halt, was man halt macht, um sein Geld zu mehren. Der Elon Musk stellt sich an vorderste Reihe, in die vorderste Bühne, macht aus seinen Gefühlen keine Mördergrube, sondern ist da einfach ein grandioser Selbstdarsteller. Eben so gesehen passt er zum Donald Trump. Und wo es dann halt problematisch wird, ist, wenn Elon Musk die Basis X Twitter gehört und er natürlich jetzt beeinflussen kann in diesem Wahlkampf, welche Meldungen werden denn wirklich allen zugespielt? Also wie läuft der Algorithmus ab in X und damit plötzlich massiven Einfluss nimmt auf die Meinungsbildung? Und da wird es natürlich dann schon problematisch, weil würde sich halt denken, das sollte doch nach objektiven Algorithmen ablaufen, aber die werden offensichtlich derzeit durchaus so zugeschneidert, dass sie Donald Trump helfen. Ja, das ist dem Eigentümer natürlich möglich, aber für den Kunden ist das oft nicht so klar und da wird einfach auch Einfluss genommen.
Den Salzburg-Milchgeld-Zurückwochen schmeckt's gleich doppelt so gut. Einfach Salzburg-Milchprodukte genießen und 20% des Einkaufswerts zurückholen. Gewinnen Sie zusätzlich mit etwas Glück tolle Preise oder einen Familienskiurlaub im Großalltal. Machen Sie jetzt mit auf milch.com. Salzburg-Milch, die Premium-Milchmacher.
Radio Salzburg, die Nachrichten.
Es ist 8:30 Uhr, am Mikrofon ist Gerhard Reitenecker. Guten Morgen. Europa- und Verfassungsministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP zieht sich aus der Spitzenpolitik zurück und strebt in der nächsten Regierung kein Ministeramt mehr an. Ihr Sprecher hat dem ORF einen entsprechenden Bericht der Kronenzeitung bestätigt. Die 43-jährige gebürtige Salzburgerin bleibt Nationalratsabgeordnete. Die Juristin hat angekündigt, dass sie eine Anwaltskanzlei in Salzburg aufbauen wolle. Als Grund nennt Edtstadler ihr gutes Nationalratswahlergebnis in Salzburg. Sie war auf der ÖVP-Landeswahlliste als Spitzenkandidatin angetreten. In Zell am See kümmert sich der Naturschutzbund nun um einen Tümpel am Ufer des Zellersees, um das Gewässer als Lebensraum für Zugvögel und Amphibien zu bewahren. Unterstützt wurde die Naturschutzorganisation dabei von einem Lebensmitteldiscount und einem Getränke- und Nahrungsmittelhersteller. Das ist kein Einzelfall. Immer wieder übernimmt der Naturschutzbund die Pflege von Flächen oder kauft diese auch. Mariella Dremel berichtet.
Der Amphibientümpel liegt am Südufer des Zellersees, gehört der Stadtgemeinde Zell am See und dient zahlreichen Tieren als Laichgewässer und Zugvögeln als Rastplatz. Weil der Tümpel zu verlanden droht, hat der Naturschutzbund nun die Pflege übernommen, sagt der Geschäftsführer des Salzburger Naturschutzbundes, Hannes Augustin.
Grundsätzlich ist es so, dass Tümpel, Kleingewässer mittlerweile Mangelbiotope sind. Früher war in vielen Wiesen irgendwo ein Tümpel, eine Feuchtstelle enthalten.
Zusätzlich wird auch ein zweiter Tümpel angelegt. Um Flächen zu schützen, kauft der Naturschutzbund in seltenen Fällen Areale auch an. Für den Kauf von Flächen ist die Organisation aber auf Projektpartner angewiesen, sagt Augustin.
Ankauf kommt leider recht selten vor, weil das Grundverkehrsgesetz hier in Salzburg einerseits auch sehr streng ist und im Grunde genommen ist es schon verständlich, dass natürlich für landwirtschaftliche Flächen auch Bauern und Landwirte den Vorrang genießen sollen. In anderen Bundesländern schaut das eben etwas anders aus.
Vorzeigeprojekt, wo Flächen angekauft worden sind, ist der Naturpark am Buchberg in Matzee. In den 1970er Jahren hat der Naturschutzbund hier den Gipfelbereich des Buchbergs und mehrere Hänge gekauft. Erst dadurch habe der Naturpark Buchberg erschaffen werden können.
Zum Sport, jetzt Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg hat den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Salzburger kommen im Bundesliga-Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht GRK nicht über ein 0:0 hinaus. Die Steirer spielen in der zweiten Halbzeit in Überzahl und haben einige gute Torchancen. Ein möglicher Treffer für die Bullen kurz vor Schluss wird aberkannt. Der Rückstand auf Tabellenführer Sturm Graz beträgt bei 2 Spielen weniger weiterhin 8 Punkte. Vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Feyenoord Rotterdam hat Salzburg nur eine der vergangenen 4 Partien gewonnen. Wir sind bei den Wetteraussichten für unser Bundesland. Regionale Nebelfelder lösen sich während des Vormittags auf und machen der Sonne Platz. Während des Tages ziehen ausgedehnte hohe Wolkenfelder durch, die den Himmel mitunter milchig trüb erscheinen lassen. Die Höchsttemperatur steigt heute auf 10 bis 15 Grad. Auf den Bergen ist heute mit sehr sonnigen Verhältnissen zu rechnen. Der milchig trübe Himmel sollte die Fernsicht kaum beeinflussen. In 2000 Metern liegt die Temperatur heute zwischen 8 und 10 Grad. Und damit um 8:33 zu den Radio Salzburg Verkehrsinformationen. Es sind uns nach wie vor keine Störungen von den Straßen in Stadt und Land gemeldet worden. Wir von Radio Salzburg wünschen gute Fahrt.
Radio Salzburg. Das Radio Salzburg Café mit Gabi Kerschbaumer.
Bei mir zu Gast ist heute der Leiter des Global Seminars im Schloss Leopoldskron, Martin Weiß. Als ehemaliger Botschafter in den USA hat er Donald Trump auch persönlich kennengelernt. Über diese Begegnung wird er gleich erzählen. Schönen guten Morgen.
Singing song.
Martin Weiß, als ehemaliger US-Botschafter sind Sie Donald Trump ja auch persönlich begegnet. Wie war das so im persönlichen Kontakt?
Ja, im persönlichen Kontakt ist Donald Trump durchaus freundlich und kann auch zuhören und ist auch charmant. Also das ist ein normaler Mensch. Und das ist ein bisschen so, dieses eben, wenn man so ein Zerrbild sieht und sagt, um Gottes Willen, die Welt geht unter, wenn Donald Trump Präsident wird. Und da gibt es sicher Probleme oder Risiken. Aber Donald Trump im Gespräch mit Ihnen, mit mir, ist es ein durchaus normaler Mensch, mit dem auch über Dinge reden kann. Die Person, die dann auf der Bühne oft steht, ist sicher noch eine ganz andere, wo jemand bewusst hinausgeht, um zu provozieren, um Grenzen zu überschreiten, um Dinge zu sagen, die Widerspruch auslösen. Das ist im privaten Gespräch nicht möglich, nicht notwendig. Und Donald Trump war ja lange Zeit auch im Bereich der Immobilien und ein guter Immobilienmakler muss Ihnen und mir auch eine Wohnung verkaufen können. Also der kann schon mit einem Menschen ganz normal und gut reden.
That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. Soldier that dies, I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder don't you?
Martin Weiß, Sie waren bis 2022 Botschafter in den USA, sind dann zurückgekommen nach Salzburg, ja, in Ihre Heimat. Der US-Botschafter wurde Schlossherr.
Ja, das war für mich ganz lustig, weil eben ich in Salzburg aufgewachsen bin und das Schloss Leopoldskron kennt man natürlich als Salzburger. Und wie sich dann diese Möglichkeit ergeben hat, weil mein Vorgänger, der Leiter des Salzburg Global Seminar, nach 17 Jahren in Pension gegangen ist, dann war das plötzlich eine Idee erst und dann eine Möglichkeit. Und ich habe mir dann gesagt, eigentlich, ich war 30 Jahre Diplomat, war spannend, war sehr gerne Diplomat. Und das ist jetzt vielleicht ein neuer Lebensabschnitt mit einer neuen Aufgabe und die habe ich eigentlich sehr gerne ergriffen.
Sie sind ja auch der erste nicht-amerikanische Präsident und CEO des Global Seminars im Schloss Leopoldskron. Jetzt kennt jeder in Salzburg das Schloss Leopoldskron, aber kaum wer das Global Seminar. Was machen Sie da eigentlich?
Ja, das ist die große Frage, das große Geheimnis. Ist nicht so ein großes Geheimnis, aber es stimmt natürlich, weil das Salzburg Global Seminar auch natürlich viel nach außen wirkt. Uns gibt es seit 1947 unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich da ein paar Idealisten damals aus der Harvard-Universität zusammengetan und haben gesagt, okay, wir haben jetzt gesehen, Erster Weltkrieg, Katastrophe, Zwischenkriegszeit und schnurstracks in den Zweiten Weltkrieg. Wenn wir nicht schaffen, anders miteinander umzugehen, anders miteinander zu sprechen, auch Freiräume zu schaffen, wo man Dinge diskutieren kann, wo man sich nicht einer Meinung ist, aber trotzdem den Raum hat zum Gespräch und nicht gleich dann zur Waffe greifen muss, dann sind wir auf dem besten Weg in Richtung Weltkrieg Nummer 3 und das wäre dann die ultimative Katastrophe. Also schaffen wir doch diesen Raum. Und durch Zufall hat sich ergeben, dass einer dieser drei war ein österreichischer Jude und der kannte die Helene Thiemig, die Witwe von Max Reinhardt. Und sie hat damals das Schloss zurückbekommen. Max Reinhardt ist 1943 gestorben. Also Helene Thiemig ist in den USA, hat ein Schloss in Salzburg. Das ist auf, die Griechen würden sagen, ein Danaer-Geschenk, denn schon die erste Dachreparatur ist kaum zu bezahlen. Und sie hat damals gesagt, dann macht's das doch im Schloss von Max. Das ist doch der beste Ort dafür. Naja, gesagt, getan. So hat man begonnen, 1947 Menschen zusammenzuführen. Damals noch ein tief gespaltenes Europa. Menschen, die in Konzentrationslagern noch kurz vorher waren. Leute, die die Nazis unterstützt haben. Diese Spaltung zwischen Ost und West. Und hat versucht, dort eben einen Gesprächsraum zu schaffen. Und in Wahrheit tun wir das 75 Jahre später immer noch.
Wer kommt denn da zu diesen Seminaren? Kann man darüber überhaupt sprechen?
Ja, nein, absolut kann man darüber sprechen. Aber natürlich machen wir manchmal auch ganz bewusst die Türen zu. Denn was ich vorher über Donald Trump gesagt habe, das gilt halt für viele. sobald die Kameras angehen und wie hier im Studio die Mikrofone angeschaltet sind, dann reden Menschen anders. Denn dann gibt's in einer Diskussion halt Gewinner und Verlierer und da muss ich Recht haben und der andere muss Unrecht haben und da wird eine Diskussion ganz anders. Und deswegen machen wir ganz bewusst manchmal die Türen zu und sagen, reden wir untereinander vertrauensvoll, Krawatte runter, immer mit Respekt, aber durchaus auch kontrovers. So hatten wir zum Beispiel heuer im Sommer ein Gespräch zum Nahen Osten und da waren Juden aus Israel, Menschen aus Gaza, aus dem Libanon, aus Syrien.
Also alle Konfliktparteien eigentlich auf einem Tisch zusammen.
Genau. Und das ist eine schwierige Diskussion, weil da erstens fließt da leider jeden Tag Blut. Das heißt, da sind die Emotionen unheimlich hoch. Und trotzdem ist es wichtig, dass man versteht und sagt, okay, aber warum? Wo kommt sie her? Was wollt sie eigentlich? Dass man einfach dieses Verstehen ein bisschen schafft. Und vom Verstehen ist manchmal der erste Schritt, dass man dann halt in Richtung Lösung geht. Also manche der Seminare deswegen müssen so sein, dass die Türen innen offen, aber nach außen fest zu. Und da gibt's öffentliche Dinge. Wir machen jedes Jahr so ein Global Weekend. Und da werden wir zum Beispiel im nächsten Jahr die Tore von Leopoldskron weit aufmachen, dass wirklich viele, viele Menschen auch sehen, was wir dort machen und Diskussionen mitmachen können und ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen.
Aber sind das dann bei Ihnen die Politiker, die da an einem Tisch zusammensitzen oder die Diplomaten, die dann ihre Ideen an die Entscheidungsträger weitertragen und die können dann, was immer sie wollen, damit machen?
Also eine bunte Mischung. Es sind teilweise Experten und wir wollen auch ganz bewusst es durchmischen. Weil sie haben viele Foren in der Welt, wo zum Beispiel die Nationalbankpräsidenten der Welt treffen sich bei gewissen Treffen. Das heißt, man redet immer untereinander. Und wir wollen ganz bewusst durchmischen. Das heißt, da sitzen teilweise junge Menschen dort, da sitzen Medienvertreter dort, da sitzen Leute aus der Politik dort, Frauen, Männer, älter, jünger. Und wir hören oft von den Teilnehmern, wie bereichernd das für die ist. Denn ein Politiker spricht jetzt auch nicht gerade so oft mit einem jungen TikTok-Star aus Nigeria. Und der hat völlig andere Ideen und auch ganz andere Ansätze, mit denen kann man manchmal was anfangen, manchmal auch nicht. Aber es ist schon wichtig, dass man zuhört. Und da ist halt dieses Geheimnis von Leopoldskron, dass das die Leute, der Ort oft fasziniert, ist ja auch wunderschön. Und in dieser Schönheit und auch in dieser Ruhe und auch in diesem Zeitnehmen. Unsere Seminare sind in der Regel 3-4 Tage und die Teilnehmer bleiben auch wirklich dann 3-4 Tage da. Das heißt, die kommen nicht und halten einen Vortrag und schauen dann auf die Uhr und sagen so, ich muss jetzt zu meinem nächsten Termin, sondern die reden am Tisch mit, die gehen Mittagessen, die gehen am Abend in unsere Bierstube und da hat man halt dieses Gefühl, so jetzt kann ich mich wirklich austauschen und manchmal entstehen da auch wirkliche Freundschaften, die dann ein Leben lang halten.
Above you grows dark and soon you'll hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, yeah, to see you again.
Befell the someone you once loved so long ago, so well.
Never want a word of feelings living shuffles by. You don't have to ask me, and I did not reply. Every moment of my life now until I die, can be altered, or there is nothing to decide. No escape,
no change of heart, no any place to hide.
Mehr Lebensqualität für Salzburg. Jetzt sind Sie am Zug. Gehen Sie am 10. November zur Bürgerbefragung und stimmen Sie über die neue Salzburger Mobilitätslösung ab. Denn jetzt geht's um Salzburgs Zukunft. Bestimmen Sie mit, sonst tun's andere für Sie. Mehr auf mobilitätslösung.at.
Aber wofür brauchst du so viele Zucker?
Für die Kinder.
Aber du hast doch keine Kinder, Elfi.
Vielleicht habe ich dann nochmal welche mit dem Sepp.
Warum kann man den Sepp und die Elfi nicht einfach glücklich sein lassen?
Elfi. Im Kino.
Leistbarer Wintersport für die ganze Familie.
Ich bin Peter Eder, Präsident der Salzburger Arbeiterkammer. Rechtzeitig vor der Wintersaison bieten wir heuer wieder unsere beliebte AK-ÖGB-Wintertauschbörse an. Ich lade Sie ein, kommen Sie vorbei. Jetzt informieren auf ak-salzburg.at.
Egal was passiert, die AK ist immer an Ihrer Seite.
ORF, Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 9 Uhr.
Impfzentrum in Gaza bei Angriff getroffen. Zugverkehr in der Ostregion normalisiert sich langsam wieder. Im Nachrichtenstudio Eva Liebentritt. Im Gazastreifen ist ein Polio-Impfzentrum durch ein Geschoss getroffen worden. 6 Menschen, darunter 4 Kinder, sind laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation verletzt worden. Die WHO führt derzeit im Gazastreifen eine Impfkampagne gegen Kinderlähmung durch. Christian Lenninger berichtet.
Mehrmals hat die Weltgesundheitsorganisation den Start der Verabreichung der zweiten Dosis der Polio-Schluckimpfung im Norden des Gazastreifens wegen schwerer israelischer Bombardements verschoben. Gestern war es dann aber doch soweit. Für die Impftage sollte eine Feuerpause gelten. Doch am Abend teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus mit, dass ein Impfzentrum von einem Geschoss getroffen wurde. Es soll 6 Verletzte geben. Der WHO-Chef sagte nicht, durch wen der Angriff erfolgt ist. Die israelische Armee erklärt, sie war an dem Ort nicht im Einsatz. Die Impfkampagne soll einen massiven Ausbruch von Kinderlähmung verhindern, wie ihn die WHO angesichts der schlechten Hygienezustände im Gazastreifen befürchtet. Für Aufsehen sorgte gestern aber auch eine israelische Kommandoaktion mit Schnellbooten im Norden des Libanon. Die libanesische Regierung protestierte, dass dabei ein Kapitän der Handelsflotte gekidnappt worden sei. Israel erklärt, der Mann sei ein Hisbollah-Kommandant.
In der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau findet heute die Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Die proeuropäische Amtsinhaberin Maja Sandu hatte in der ersten Runde 42% der Stimmen erhalten. Ihr Moskau-freundlicher Herausforderer Alexander Stoyanoglo 26%. Der Nah- und Regionalverkehr in der Ostregion normalisiert sich langsam wieder. Die Bahninfrastruktur ist ja durch das schwere Unwetter in Niederösterreich schwer beschädigt worden, vor allem im Tullnerfeld. Wichtige Verbindungen werden jetzt schneller als erwartet wieder hergestellt sein. Aus Niederösterreich berichtet Gerhard Eisinger.
Ab morgen Montag wird die CityJet-Expressverbindung zwischen Tullnerfeld und dem Wiener Westbahnhof wieder in Betrieb genommen. Auch der Bahnhof Tullnerfeld selbst ist ab morgen zumindest eingeschränkt wieder in Betrieb. Ab dem kommenden Samstag nimmt dann auch die S50 ihren Betrieb zwischen Wien-Westbahnhof und Unterpurkersdorf wieder auf. Darüber hinaus wird die Linie S40 bis nach Tullnerfeld verlängert und die S4 auf dem Abschnitt zwischen Absdorf-Hippersdorf und Tullnerfeld wieder in Betrieb genommen. Mit dem Fahrplanwechsel am 15.